Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Hallo, wie schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr, weil nachdem wir jetzt ausführlich darüber gesprochen haben, dass du dich aufs Stillen vorbereiten musst, ja, also kein Dürfen eventuell, vielleicht mal gucken, sondern du musst dich vorbereiten, weil du es einfach nicht kannst, weil du bist ja auch nicht geboren und kannst plötzlich Auto fahren, ja. Das müssen wir ja auch lernen und genauso ist es mit dem Stillen. Es ist zwar natürlich, aber es ist nicht instinktiv, wir müssen es tatsächlich lernen, wir Frauen. Männer müssten es übrigens auch lernen, Gott sei Dank können sie es nicht, aber nur mal so, ja, wir Menschen müssen es lernen. Und heute sind wir dann beim nächsten Thema. Passend ans Stillen ist es so, dass du auch ein Wochenbett nicht automatisch ein wundervolles, schönes, entspanntes hast, wenn du auch da dich nicht drauf vorbereitest. Und ich finde, Sarah, zum Thema Wochenbett gehört auch, also das muss man vielleicht auch lernen, weil im Wochenbett geht es ja darum, sich zu entspannen, weniger zu tun, Hilfe anzunehmen, um Hilfe zu bitten. Und wenn du jetzt vielleicht schon merkst, so, oh, da kraut sich das in meinem, ich merke das schon im Bauch, wie mein Körper sich dagegen wehrt, weil ich brauche keine Hilfe und ich schaffe das alles alleine, dann solltest du dich auf jeden Fall vorbereiten, ja, wenn du eher so ein Typ bist, weil im Wochenbett ist es unglaublich wichtig, oder Sarah? Ich habe ja 3 Wochenbetten erlebt, Sarah, du hast 2 erlebt, hattest du 2 schöne Wochenbetten oder erzähl mal.
Also, du sprichst ja echt was Gutes an. Tatsächlich, ich habe ja so viel gelesen vor meiner ersten Geburt, in meiner ersten Schwangerschaft. Und ich habe überall gelesen, wie wichtig das Wochenbett ist. Und ich war so getriggert. Ich wollte es nicht mehr hören. Ich wollte nicht hören, wie wichtig das Wochenbett ist. Ich wollte nicht hören, dass man liegen soll, weil das ist einfach gar nicht meins. Ja, also für mich war klar, ich stehe direkt nach der Geburt, stehe ich auf und ich lege mich doch nicht hin. Ja, und dann auch noch, wie heißt es? Eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett herum und dann quasi wieder im Haus selbst. Und ich dachte, nee, auf gar keinen Fall. Und das war wirklich eine Vorsorge bei meiner Hebamme. Da meinte sie, gibt's noch irgendwas, ne, mit der Geburt oder so? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Und dann habe ich gesagt, ja, das Wochenbett. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, die ganze Zeit zu liegen. Es hatte bei mir aber auch tatsächlich ein bisschen damit zu tun, mit meiner Mukoviszidose, dass ich einfach liegend, ich musste damals Atemtherapie machen und ein Teil der Atemtherapie war eben einfach Bewegung, damit alles im Fluss ist und so und meine Lunge nicht total zugeht. Das war bei mir damals definitiv ein krasser, krasser Punkt. Zusätzlich aber auch einfach zu diesem, man darf doch jetzt nicht einfach liegen. Am helllichten Tag einfach liegen. Und das war so ein krasser Punkt. Und meine Hebamme meinte doch dann, ich mag sie sehr gerne, und doch denke ich heutzutage so, sie meinte, hey Sarah, du musst dich da jetzt aber auch nicht so stressen. Und sie hat ja schon recht, dass es nie gut ist, sich mit einem Thema selber so zu stressen. Wenn du aufstehen möchtest, stehst du einfach auf. Und aus Beckenbodensicht und aber auch einfach aus diesem, ich habe trotzdem eine gute Bindung zu meiner Tochter und alles. Aber ich denke, für uns beide wäre es wirklich viel, viel besser gewesen, nicht nur für meinen Beckenboden, sondern auch für unser Miteinander, für unser Ankommen und so, wenn ich es geschafft hätte, liegen zu bleiben, mich bedienen zu lassen, zu entspannen. Und das möchte ich einfach so gerne mitgeben, dass es wirklich, wirklich wichtig ist. Und gerade beim ersten Kind ist es eigentlich einfacher als beim zweiten, weil man da nicht schon ein Kind um einen rumflitzen hat, was jetzt aber bitte mit Mama unbedingt spielen möchte.
Und oder bei mir beim dritten, ne? Beim dritten war das, ich hatte ja beim dritten tatsächlich das erste echte, richtig durchgezogene Wochenbett. Also ich habe es wirklich durchgezogen, 3 Wochen, genau das. Ich habe, und von diesen 3 Wochen, ich meine mich zu erinnern, dass ich wirklich auch 2 Wochen lang die Etage nicht verlassen habe. Also das heißt, ich war in der 2. Etage, da ist ein Bad, da ist Schlafzimmer, da ist nicht die Küche, ja, und da ist auch nicht die Waschmaschine oder Spülmaschine. Und ich habe es geschafft, 2 Wochen die Etage nicht zu verlassen. Ich bin immer oben geblieben. Und das, obwohl die Schwiegerfamilie zu Besuch war. Ich weiß doch genau, als mein Freund Geburtstag hatte, meine Schwiegermutter guckt mich an und sagt, wie, du kommst jetzt nicht mit runter? Ich so, nee, ich komme jetzt nicht mit runter und setze mich an den Kaffeetisch mit der Familie. Ich bin im Wochenbett und ich bleibe hier auch, ja. Also bei mir war es ganz viel Wissen, was ich hatte, ganz viel Selbstbewusstsein, was ich gewonnen hatte. Und ja, einfach das wirklich zu wissen und es auch haben zu wollen, weil ich wusste, beim dritten Kind wird es das Letzte sein. Und erst nach dem dritten Kind, ja, das ist jetzt 3,5 Jahre her, habe ich angefangen, Wochenbettkurse zu geben, Sarah. Weil mir selber, weil ich das ja vorher auch nicht hatte, mir gar nicht bewusst war, ja, ich wusste aus Stillberatersicht, ich wusste, wie wichtig das fürs Stillen ist, ich wusste, wie wichtig das für die Bindung ist und so. Aber trotzdem, ohne es selbst erlebt zu haben, war mir selbst gar nicht bewusst, wie wichtig es doch ist, weil ich habe das Wochenende damals auch dokumentarisch geteilt. Also ich habe jeden Tag auf Instagram das geteilt, ich glaube auch ein Highlight noch dazu, was ich erlebt habe, was es zu essen gab, wie es mir ging, wie es dem Baby ging. Und ich habe so krass viel Feedback gekriegt für diese Wochenbettbegleitung. Nicht, weil die Frauen alle selber im Wochenbett waren oder schwanger waren, allermeistens waren es Frauen, die wehmütig waren, die gesagt haben, oh mein Gott, Cindy, ich weine, wenn ich mir deine Stories gerade angucke, wo du von einer Freundin mit Essen versorgt bist, wo jemand vorbeikommt und dich massiert, wo du einfach mit deinem Baby im Bett bist die ganze Zeit, weil es mir so weh tut, dass ich das nicht erlebt habe. Und ich das sozusagen so vermisse, weil ich es so gerne erlebt hätte. Und da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, Sarah, dass ich so, ja krass. Es gibt so viele Frauen, die bereuen. Und dann habe ich angefangen, Wochenbettkurse zu geben, weil ich wusste, okay, ey, das ist ähnlich wie beim Stillen. Ich will nicht erst, dass die Stillprobleme entstehen. Ich will nicht, dass die Frauen zurückschauen und traurig sind und sich fragen, was hätte ich anders machen können, sondern ich will, dass sie es einfach gleich wissen. Entscheiden kannst du ja dann immer noch. Und natürlich geht es nicht um dieses ganz Strikte und wir wollen dich nicht zwingen und festketten. Aber ich glaube, wenn du das Wissen hast, was du durch uns bekommst, dann kannst du auch über diesen inneren Impuls, wenn du sagst, oh, ich bin sonst so ein rackiger Typ und ich kann nicht liegen, oder Sarah, so wie du, ne, dass du sagst, oh nee, ja, dann kann man auch darüber hinweggehen. Weil was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Wochenbettthema, das ist übrigens das Real gewesen, mit dem ich viral gegangen bin. Ich hatte damals nur, also weniger als 2000 Follower, ich glaube so 1500 oder so Follower. Und dann habe ich ein Video gemacht, wo es genau darum ging, ich habe gesagt, 3 Wochen im Bett. Eine Woche im Bett, eine Woche um Bett, eine Woche alte Hebammenweisheit, und danach hatte ich irgendwie über 10.000 Follower. Dann ging es richtig los und das habe ich niemals erwartet, dass gerade das Thema Wochenbett, weil natürlich habe ich nicht nur positive Kommentare gekriegt, sondern ich habe auch sehr viel Hate gekriegt damals zu diesem Video, und das hat natürlich trotzdem dafür gesorgt, dass es viral gegangen ist, aber ich habe gedacht, krass, dieses Thema triggert die Leute extrem. Warum ist es denn so? Das ist das eine. Und das andere, warte, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, ist, dass ich dann rausgefunden habe, dass das ja weltweit nicht überall so ist wie in Deutschland. Das heißt, es gibt ja ganz viele Länder und Kulturen, in denen das Wochenbett wirklich heilig ist. Indem die Schwiegermutter, also das hätte ich nicht gewollt, ja, aber die Schwiegermutter oder die ganzen Frauen der Familie einziehen in der Zeit, wo das Wochenbett ist, und die Frau unterstützen, oder, also wenn man sich damit befasst, ist es wirklich unglaublich interessant, wie das weltweit kulturell gelebt wird. Nur in der westlichen Kultur hauptsächlich ist es, leben wir in einer Zeit von, na, gleich wieder funktionieren und hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Und das Problem ist ja, oh, ich rede mich jetzt richtig in Rage, Sarah, warte, du kommst gleich zu Wort, dass wir diese Wunde, merkt ihr, was du sagen wolltest, dass wir es halt den allermeisten Frauen nicht ansehen, ja, und sich selbst nicht ansehen. Und du hast ja eine Wunde in deinem Körper, die so groß ist wie ein Frühstücksteller. Also nimm mal deine beiden Hände jetzt und halt die mal vor deine Augen und guck dir das mal an, wie riesig diese Wunde ist. Ja, Sarah, du solltest jetzt nicht machen, aber die Zuhörer sollten das machen.
Ich wollte es aber auch machen. Wenn ich schon nicht reden darf, will ich hier wenigstens was machen.
Genau, und wenn wir diese Wunde außen am Körper tragen würden, Sarah, dann würde niemand darüber diskutieren, ob es okay ist, sich 1, 2, 3 Wochen wirklich mehr hinzulegen, als im Haushalt zu sein und sich um die Kinder zu kümmern und die Spülmaschine zu befüllen.
Ja, das hast du so schön gesagt, und es war halt auch wirklich sehr viel so auf diesem Körperlichen, aber es ist ja auch wirklich dieses Emotionale. Wir sprechen ja auch manchmal darüber, dass ich dieses eine Interview mit Nicola Schmidt so liebe, in dem sie sagt, wenn sie eine Sache auf der Welt verändern könnte, dann wäre es der Geburtsmodus, weil der Geburtsmodus, eine Geburt in Geborgenheit, kann die Gehirne unserer Kinder prägen. Und das Wochenbett bin ich überzeugt von auch, weil da kommt dieses kleine Wesen aus seinem Mikrokosmos raus und ist dann in dieser echt vielleicht erstmal ganz schön erschreckenden Welt. Und dann war die Geburt eventuell nicht schön, aber auch wenn sie schön war. Und wie geht es dann weiter? Und was erlebt das Kind in seinen ersten, im Yoga sind es ja die ersten 40 Tage, also sogar noch mehr als 3 Wochen, 40 Tage, die so besonders und wichtig sind. Und ich bin überzeugt davon, weil das sind die ersten Eindrücke von, ich sag mal, dem fremden Planeten. Für unsere Kinder ist es ja wirklich, als wenn wir jetzt in eine Raumkapsel steigen, da kennen wir uns dann schon aus und fühlen uns wohl und plötzlich kommen wir auf einen fremden Planeten an. Und das Buch, oh je, ich wachse, ich mag es persönlich nicht so, aber ich mag die Raumfahrtmetapher, dass wenn Babys Entwicklungsschübe haben, sie immer wieder zurück zu ihrer Mama wollen. Und ich finde diese Metapher mit diesem fremden Planeten und alles, die finde ich so schön. Und im Wochenbett, dieser Gedanke, dann ist meinem Kind vielleicht langweilig, wenn es nur im Schlafzimmer ist. Für dieses Kind ist alles, alles neu. Und das Erschreckende, was ich hier unbedingt teilen will und wofür ich mich immer noch schäme, aber bemühe mich nicht mehr zu schämen, denn ich habe damals das mir Bestmögliche getan. Ich wusste es nicht besser. Ich habe den Tipp von meiner Hebamme bekommen, mit meinem Kind mit 3 Wochen, Cindy, du wirst gleich vom Stuhl fallen, ins Schwimmbad zu gehen. Weil mein Kind so viel geweint hat, aber es hat ja alles, was es brauchte, also war ihm wohl langweilig zu Hause. Und mit 10 Tagen wurde mir empfohlen, einen Spielebogen jetzt endlich aufzustellen. Ja, also ich war gar nicht so, ist ja oft so bei Erstlingsmamas, dass die dann so sind, also wenn sie das erste Kind bekommen, so sind, ja, und hier ist der Spielebogen und hier ist das und hier ist das und hier ist das. Und das Baby braucht ja eigentlich viel weniger. Und ich war gar nicht so mit, hier ist das und hier ist das und hier ist das und der Babykurs, sondern ich war eher so bei, hey, ne, beste Förderung ist tragen, du siehst mich und so weiter. Ich lag nicht im Bett, ne, aber immerhin habe ich ganz viel Körperkontakt gegeben, ganz viel Hautkontakt und ich wusste das. Und sie sagte zu mir, naja, dein Kind langweilt sich einfach. Du musst jetzt mal ein bisschen mehr Action auffahren. Du kannst zum Beispiel zum Baby, zum Schwimmen gehen. Ne? Babyschwimmen wird ja für 3 Wochen alte Babys nicht angeboten. Geh einfach selber zum Babyschwimmen. Okay, mein Kind langweilt sich. Ich komme ja aus der Grundschule und mir ist Förderung wichtig. Und ich dachte, okay, ich muss mein Kind hier natürlich bestmöglich fördern. Wenn meine Hebamme das jetzt sagt, ja, dann gehe ich doch jetzt mit 3 Wochen nach der Geburt ins Schwimmbad. Und naja, vielleicht kannst du es dir denken, ich habe danach das Geschrei meines Lebens erlebt, weil das Nervensystem von mir selbst aber auch und dem meines Kindes völlig am Limit war und habe gedacht, wie konnte ich das nur tun? Aber ich habe mein Bestmögliches gegeben, das war damals so, aber ich kann mit dieser Geschichte vielleicht andere Mamas dazu ermutigen, dass das Kind keine spannende Action braucht und nein, dem ist nicht langweilig. Ich würde sagen, Babys im ersten Jahr, im ganzen ersten Jahr ist generell nicht so langweilig, wie wir es gerne darstellen. Und mein zweites Wochenbett, Cindy, das muss ich leider auch noch erzählen, da hatten wir eine richtig blöde Geschichte mit unserem Haus, wir bauten gerade ein Haus und dann platzte der Kredit. Plötzlich, einfach so, ohne dass wir irgendwas dazu beigetragen hatten. Und dann war ich 5 Tage nach Kaiserschnitt bei der Postbankfiliale in einem großen Einkaufszentrum und musste eine Schufa ziehen, weil man das nicht online konnte. Es war furchtbar. Und ein unglaublich netter Mann, junger Mann, hat uns vorgelassen. Es war nämlich eine riesen Schlange und er hat gesehen, wie ich da mit diesem frischen Baby und gar nicht stehen konnte und hat uns vorgelassen. Und ein älterer Herr, so richtig vom alten Schlag, steht auf und sagt, ist das unfair, ich wäre bald dran gewesen. Oh und Gott. Da war wieder so, boah, die Menschlichkeit. So krass. Ja. Also,
ich muss noch mal kurz zum Schwimmbad zurückkommen, Sarah. Also, weil du hast ja auch noch dein Wochenfluss gehabt, oder?
Ja, klar.
Oh mein Gott, ey, sorry, auch wenn du sie Hebamme magst, aber diese Empfehlung disqualifiziert sie für mich einfach in allen Belangen, ja. Weil so wie du sagst, Baby ist nicht langweilig. Und mir fällt da auch noch eine Geschichte ein aus einer Beratung von einer Frau, die auch so ungefähr so 10, 12 Tage nach der Geburt sich gemeldet hat und auch Stillprobleme hatte. Und die saß halt vor mir, auch schon völlig gestriegelt. Das ist sowieso immer ganz interessant, ne? Wenn die Frauen im Wochenbett vor mir gestriegelt sitzen, sage ich mal, okay, was los, ne? Eigentlich müsstest du im Schlafanzug und mit fettigen Haaren vor mir sitzen. Also, nee, das ist jetzt übertrieben, ne? Aber im Wochenbett geht's ja wirklich darum, bei sich zu sein und sich nicht fertig zu machen und rauszugehen und so. Und dann haben wir halt die Stillprobleme besprochen und dann sage ich dann zu ihr, ich so, wo ist denn eigentlich dein Baby? Dann sagt sie, naja, das schläft draußen auf dem Balkon. Ich guck mal, ja, schon seit 4 Stunden ungefähr. Ich so, okay. Und wie macht ihr das sonst so? Das Baby war irgendwie 10 oder 12 Tage alt. Ja, das machen wir jeden Tag so und die ganze Zeit. Und das schläft dann total cool. Also das heißt, diese Frau war einfach so viele Stunden körperlich von ihrem Baby getrennt. Also die konnte gar nicht, die hatte tatsächlich eine zu geringe Milchproduktion, weil das Baby zu wenig gestillt wurde, weil ein Schnuller dabei war und weil sie einfach keinen Körperkontakt mit ihrem Baby hatte. Ja, also das heißt, es ist emotional unglaublich wichtig, es ist für die Bindung wichtig, es ist fürs Ankommen des Babys wichtig, es ist aber fürs Stillen auch wichtig, es ist für deine körperliche Rückbildung wichtig und aber auch für dich mental, weil Sarah, also neben dem, dass man sich viele Sorgen macht und das Baby, dem Baby vielleicht langweilig sein könnte, das, was da in uns passiert im Wochenbett, ist ja auch ein unglaublicher Umbauprozess in unseren Gehirnen. Also erstmal wirst du merken, sobald dein Baby auf der Welt ist, hast du plötzlich diese Ängste, die du noch nie zuvor empfunden hast, ne, dass mit dem irgendwas sein könnte. Also da passiert ja dieser Mutterinstinkt und es ist alles plötzlich da. Und dann ist es aber auch wirklich nachgewiesen, dass unser Gehirn sich umbaut im Wochenbett, in diesen ersten Wochen, damit wir halt so feinfühlig auf unser Baby reagieren können. Und dass dein Körper da Ruhe braucht. Ich glaube, ich habe das auch im Kurs irgendwie, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, nochmal genau erklärt, was da genau passiert, wie viele Reparaturen da an deinem Körper gleichzeitig gemacht werden und wie viel Ressourcen dein Körper eigentlich braucht und dass er dafür natürlich Ruhe braucht, ja. Und es ist einfach, glaube ich, Sarah, nicht nur so ein menschliches Ding, dass es halt so Typen gibt, die so sind, so rackig sind. Ich bin übrigens auch eher so ein rackiger Typ oder welche, die eher gemütlich sind. Ich glaube, dass es auch einfach ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, weil ich habe es ja dann auch gemerkt an der Reaktion meiner Schwiegermutter. Je nachdem, wie alt deine Eltern oder Großeltern sind, die kommen ja auch aus einer Zeit. Ich meine, also meine Mutter und meine Schwiegermutter haben halt in den 80ern ihre Kinder gekriegt. Da gab es weder ein Wochenbett noch Elternzeit. Das heißt, wir müssen uns ja überlegen, wie die geprägt wurden. Und mit dieser Prägung kommen sie natürlich zu uns, ja, und sagen, ja, warum, ich hatte doch auch kein Wochenbett, mir geht's doch auch gut, ja. Und ja, da habe ich halt nach einer Woche abgestillt, ja, ging ja nicht anders, ich musste ja wieder zur Arbeit. Also das heißt, wir können uns halt beim Thema Wochenbett auch schlecht an den älteren Generationen orientieren, mit denen wir zusammenleben in unserem Umfeld, weil die das nicht erlebt haben, weil ihnen das nicht gestattet wurde und sie somit das bei sich so abgespeichert haben, als wenn es einfach unnötig ist. Und ich weiß, dass ich wirklich gerade meine Schwiegermama echt hart getriggert habe damit, dass ich es durchgezogen habe. Aber es war wichtig für sie. Und sie hat mir dann auch zurückgemeldet, irgendwann, sehr viel später, dass sie das so schön fand und dass sie ja, das vielleicht auch ganz gerne gehabt hätte und vielleicht dann doch hätte stillen können und so, ja. Also das ist, ich glaube, das ist nochmal wichtig, wenn du jetzt dann ins Gespräch auch rausgehst und vielleicht dich noch nicht mit dem Wochenbett auseinandergesetzt hast. Es ist einfach, also Menschen, die selbst kein Wochenbett hatten, entweder aus Überzeugung oder weil es ihnen nicht gestattet wurde, wie auch immer, das sind nicht die richtigen Ansprechpartner für dich, weil die werden dir immer wieder sagen, das ist nicht so wichtig, das brauchst du nicht, das ist alles völlig neumoderner Quatsch. Dabei ist ja eher umgekehrt der Fall, ja. Also, dass Frauen das schon auch gehabt haben, dass man eigentlich über die Wichtigkeit schon immer gewusst hat. Das sieht man ja einfach an anderen Kulturen, teilweise an Kulturen, die noch sehr viel weiter zurück sind, also nicht so industrialisiert wie wir. Aber ich meine, China ist ein gutes Beispiel, ne? In Asien wird das Wochenbett sehr, sehr gehypt, obwohl diese Länder sehr viel weiter sind als wir. Aber ich meine halt auch so andere Kulturen, wo das noch sehr ausgiebig gelebt wird, ja? Wo das gar nicht in Frage gestellt wird. Und das finde ich nochmal wichtig, weil du wirst merken, bei vielen Themen, die wir besprechen hier, wirst du zum Einhorn unter den Pferden, ja. Also du bist nicht allein, du hast uns, du hast unsere Community, aber nicht alle sind so wie du, nicht alle spüren das so, nicht alle fühlen sich da so rein. Und ja, wir sind überzeugt davon, dass alle das Beste für ihr Baby wollen und für ihre Kinder, aber darf ich das jetzt sagen, Sarah?
Ich bin gespannt.
Ja, das Beste ist einfach nicht immer gut genug. Also mir fehlt jetzt so richtig das Wort dafür, aber nur das Beste zu wollen, heißt nicht, dass es auch das Beste ist.
Ja, das darfst du sagen. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Und ich finde wirklich dieses Wochenbett-Thema auch so wichtig. Wir können ja gleich auch das Tolle, was du gestern geteilt hast, einfach auch hier in dieser Folge nochmal ansprechen. Es geht ja wirklich beim Wochenbett darum, dich wohlzufühlen. Und wenn ich an meine Wochenbetten denke, habe ich da natürlich auch ein paar Dinge, ja, falsch. Doch, ich sage jetzt auch einfach mal, ich habe sie für mich persönlich jetzt im Nachhinein falsch gemacht. Aber es ist ja nicht nur dieses, es vollkommen zu genießen, sondern es geht wirklich auch darum, unangenehme Dinge damit vorbeugen zu können, weil wenn ich das noch kurz erzählen darf, was in meinem ersten Wochenbett, im zweiten war es schon besser, aber gerade im ersten mit dem ersten Kind finde ich auch, es ist so viel Neues und alles. Und es wird immer so erzählt, dass dieser Babyblues und so, dass der normal ist. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass er ganz unnormal ist, aber ich möchte sagen, dass wir schon sehr vorbeugen können, indem wir viel Zeit mit unseren Kindern verbringen, viel Haut-an-Haut-Kontakt, indem wir uns auch einfach vorher wirklich damit beschäftigen, wie sich unser Leben verändert. Und dass es halt nicht so ist, dass es ganz normal weiterläuft und zwischendurch füttert man sein Kind mal ganz kurz und macht eine frische Windel und ansonsten habe ich mein Leben zurück, sondern es ist wirklich eine große Umstellung. Es ist wichtig, sich da vorher mit zu beschäftigen. Und es ist wichtig zu gucken, was kann mir im Wochenbett auch gut tun, um mit dieser neuen Gehirnstruktur, die sich da baut, ja, das ist ein bisschen auch wie Pubertät, so diese großen Momente im Leben, wo sich die Gehirnstruktur nochmal umbaut. Was kann ich tun? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir Wohlbefinden? Oder auch ne, Stillstruggles oder einfach klar, die Hormone schießen auch wirklich durcheinander. Was kann ich da tun, um mich wohler zu fühlen? Und da möchte ich hier unbedingt nochmal ätherische Öle nennen. Ätherische Öle, die dir mit Stillproblemen helfen können oder mit Stillherausforderungen, die aber auch emotional ausgleichend wirken können, die du vorher schon, wenn du in unserem Geburtsvorbereitungskurs bist, dann kannst du dir auch mit einem ganz wundervollen, tiefen Entspannungszustand koppeln. Und dann riechst du dieses Öl und hast es vielleicht auch bei deiner Geburt gerochen und dann bist du schon direkt wieder fröhlicher oder motivierter oder was immer du gerade brauchst. Du kannst ja dein eigenes kleines Täschchen zu Hause haben, dein Notfalltäschchen. Und das möchte ich dir wirklich nochmal so sehr empfehlen. Du kannst sie für die Wundvorsorge, also ich habe sie leider bei beiden Wochenbetten nicht so genutzt, weil ich einfach nicht genug über sie wusste. Ich hatte schon beim ersten Kind in einem Buch davon gelesen, hatte mir dann irgendwelche Öle random gekauft, die da drin standen. Und weißt du, Cindy, wie viel ich benutzt habe? 0,0. Und deswegen möchte ich da so gern sagen, Cindy hat vor unserem Zusammenschluss unserer Arbeiten einen so wunderschönen Wochenbettkurs aufgenommen, den wir jetzt zusammen weiterverkaufen, den ich wirklich so sehr empfehlen kann. Und das in Kombination mit den ätherischen Ölen, wo ich dir einfach auch noch was zu aufnehmen werde, ist so eine gute Vorbereitung, dass du einfach nicht so schönen Dingen vorbeugst, aber darüber hinaus die Möglichkeit hast, ein wirklich wunderschönes, stärkendes Wochenbett zu erleben. Durfte ich das jetzt so sagen?
Das durftest du so sagen, weil jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viele Tipps auch mitgegeben, aber man kann ein Wochenbett wirklich auch gut vorbereiten. Natürlich nicht emotional, aber gerade was das Umfeld betrifft, es gibt wirklich viele Dinge, die du schon selber tun kannst, wo du nicht irgendwie das Opfer der Umstände bist, wenn dein Mann jetzt wieder arbeiten geht und nicht zu Hause ist oder du nicht viele Leute um dich hast. Es gibt wirklich viel zu tun und das ist so der Kernpunkt auch von dem Kurs, den ich aufgenommen habe, weil ich einfach geguckt habe, okay, das habe ich ja bei mir beim dritten Wochenbett auch gemacht, Sarah. Ich meine, ich hatte zwei andere kleine Kinder und jetzt auch nicht einen riesen Familienkreis, aber ich habe es einfach gut vorbereitet und somit war das das schönste Wochenbett, was ich jemals hätte haben können und das kannst du eben auch für dich tun und ja, ätherische Öle habe ich auch nur zu den Geburten genutzt, leider auch nicht im Wochenbett, da habe ich es einfach ja noch nicht so gut gewusst. Du hast die Möglichkeit, das alles zu lernen und dank dir, Sarah, du wirst dazu nochmal was aufnehmen und eine letzte Sache noch, bevor wir schließen, auch die Folge sollte eigentlich nicht so lang werden, wir werden dir hier unter diesem, in den Shownotes verlinken, neben dem Kurs, auch Verenas Wochenbettgeflüster. Das ist eine ehrenamtliche Community, wo du dich als Schwangere melden kannst. Das ist wirklich ganz einfach über die Website. Da gibt es zwei Button, einmal Unterstützung oder also Unterstützerin oder eben auch Schwangere. Du kannst dich dort melden und dann kann es sein, dass sich Frauen bei dir melden, die dich ehrenamtlich im Wochenbett unterstützen wollen, die dir mal was Warmes zu essen vorbeibringen oder mal mit dem Hund Gassi gehen oder whatever du dir wünschst. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Guck dir die Seite an, melde dich an, weil momentan ist es nämlich noch so, dass es super, super viele Unterstützerinnen gibt, aber noch gar nicht so viele Schwangere, die sich da regelmäßig melden, weil das natürlich auch wieder ein Thema ist von Hilfe annehmen und um Hilfe bitten. Und das fällt vielen Menschen einfach so unglaublich schwer. Deswegen möchten wir hier an dieser Stelle darauf aufmerksam machen und natürlich diese ehrenamtliche Initiative unterstützen. Wir sind natürlich selber mit dabei und hoffen einfach so sehr, dass du auch mit dazu kommst, entweder als Schwangere oder als Unterstützerin. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.